Happy Shooting, Folge 164. Die hat Kalunk. Auch diesmal wieder mit freundlicher Unterstützung von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Das ist so schön.
Das muss man vorher sagen, dass ich da was sagen muss.
Das kann ich doch zusammenschneiden, kein Problem.
Soll ich nur ein reinsagen?
Ein Nee, das reimt sich, das finde ich gut.
Ich kann es sagen, ganz viele, die kannst du alle behalten.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Du kannst es sagen.
Ja.
Sag doch mal Happy Shooting.
Achso, ja, Happy Shooting. Der Fotopodcast.
So ist es.
Boris und Chris.
Ganz genau, ja. Ich kann auch es sagen. haben wir viele neue Hörer? Falls ja, das hier ist ein Podcast. Ihr könnt auf www.happyshooting.de gehen und das Ganze mit einem Klick abonnieren. Das geht auch im iTunes Store. Nach Happy Shooting suchen und abonnieren, dann kriegt ihr kostenlos immer die aktuellste Folge.
Jo, und es lohnt sich speziell dann, dies zu abonnieren, wenn ihr Bock auf Fotografie habt. Wenn ihr nicht so viel mit Fotografie zu tun habt, dann naja, macht's trotzdem vielleicht Spaß.
Kannst
also
trotzdem Spaß machen, ganz genau.
Wir haben heute eine Menge Themen. Wir werden den Gewinner ermitteln. Ist das schon der Gewinner von dem super Wahnsinns-Riesenpreis?
Nee, der ist ja erst bei der Speicheraufgabe.
Der kommt erst bei der Speicheraufgabe.
Aber würde ich heute den Preis rausgeben von dem Produkt, was wir heute vorstellen. Kommen wir nachher zu.
Gut.
Was noch? Dann haben wir einen Audiokommentar zum Thema Funkauslöser und Fotoclubs.
Ja, dann kommt endlich der versprochene Review der Fotos von Tobi. Unser Tobi aus Folge 159 war es, glaube ich.
Irgendwie sowas in der Kante, genau. Ja, dann hatte ich ja letztes Mal die große Verwirrung, wie ist denn das eigentlich mit diesen Pocket Wizards TT1 und TT5? Wie funktioniert das, wenn man kürzere Verschlusszeiten haben kann als die Synchronzeit? Da gibt es jetzt eine Klärung aus erster Hand von jemandem, der das genutzt hat. Und das gebe ich dann mal zusammenfassend wieder, wie das funktioniert.
Dann haben wir noch ein kurzes Feedback zu dem Thema, wieder zum Thema Funkauslöser. Und zwar geht es diesmal um den Yongnuo Funkauslöser.
Dann haben wir einen Audiokommentar für die Fotobücher oder zu den Fotobüchern von Saal Digital.
Dann von Sammy etwas zum Thema Stativ im Flieger nach Japan.
Ja, dann warst du natürlich in Darmstadt auf der Fotobörse, ne, mit Moni. Mhm. Hast du was ganz Interessantes mitgebracht.
Ja, und auch ein bisschen Informationen und... Ja. Ja, reden wir gleich mal drüber.
Ja, dann geht's ein bisschen um die Stockfotografien nochmal. Wir haben einen weiteren Stockfotografen da. Der wird ein paar Fragen beantworten, die ihr so gestellt habt.
Genau, dann eine Bastelanleitung zu einem Geräuschauslöser.
Ja, und dann haben wir eine neue Geräuschaufgabe.
Ja, pass mal auf. Die machen wir jetzt mal live. Also, Moment, ich muss das mal hier vorbereiten. Achtung, man höre. Soll ich nochmal?
Ja, mach nochmal.
So, das muss reichen.
Interessant.
Reden wir nachher drüber.
Ja, wer uns auf Twitter folgt, weiß es wahrscheinlich schon. Also, ja, wer
dir
auf Twitter
auch jetzt folgt schon, vor allen Dingen. Mir tut auch jetzt schon der Ellbogen weh vom Rückschlag.
Super.
Ja, wir haben einen Basteltipp. Der Mario hat uns eine Bastelanleitung gefunden, die er im Web gefunden hat für einen Geräuschauslöser, also einen Auslöser, der dann loslegt, wenn es Klick, Peng, Zisch, Brumm oder sonst was macht. Mhm. Und das ist so richtig mit hier kleines Platinchen bauen, da ist ein Diagramm, also wer einen Lötkolben hat und keine Angst vor Kondensatoren, Widerständen und ich glaube sogar ein Transistor drauf und eine LED und ein kleiner integrierter Schaltkreis mit 8 Pins. Also wer das vertragen kann, mit sowas umzugehen, wer das verträgt, der kann sich da sowas basteln.
Sehe ich das richtig, dass das Ding sogar programmiert wird?
Ich vermute mal, ja. Also da ist so...
Da ist so ein Stück Quellcode irgendwie mit dabei.
Ja, also über einen Mikrocontroller, dieser Tiny 13 ist das.
Mhm. Wer kennt ihn nicht?
Ich hab schon mal davon gehört, also das ist mir nicht ganz unbekannt. Und das wird man wohl in irgendeiner Form auch programmieren können. Ja. Also jetzt die Bastler unter euch, die früher noch Elrad gelesen haben, wo die anderen schon CT gelesen haben, dem wird das sicher gefallen.
Ja, wo die anderen noch CT gelesen haben. Sehr schön. Mhm. Finde ich gut. Ja, wollen wir mal Stockfotografen?
Wollen wir mal einen an die Leitung holen?
Ja, pass auf, ich ziehe ihn mal gerade mit rein. Müsste auch da sein.
Thema Stockfotografie, da haben wir ja schon in den letzten Sendungen drüber geredet und hatten auch einen Gast. Und jetzt kamen neue Fragen und jetzt wollen wir den...
Genau, wir hatten nämlich den Robert. Marian
fragen.
Ja, es klingelt auch schon. Wir hatten den Robert das letzte Mal und da gab es jetzt von euch noch ein paar Nachfragen. Ah, da ist er ja schon. Hallo Marian.
Hallo.
So, ich erzähle gerade kurz. Also wir hatten den Robert ja da und da gab es noch ein paar Fragen von euch zu diesem Thema. Die hat er mir auch per E-Mail beantwortet. Die kann ich dann gleich mal so ein bisschen immer mit zwischenstreuen. Aber ich dachte mir, viel geiler ist es doch, wenn wir einen Stockfotografen haben. Tja, und da haben wir jetzt jemanden in der Leitung. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja. Genau. Ja, also ich bin der Marian und habe also auch schon mal Stockfotografie oder Stockfotografie, sagt man ja, gemacht. Das mal eine ganze Zeit lang betrieben. Allerdings nicht so erfolgreich wie der Robert, ist er, glaube ich, gell? Mhm. Also ich kann da ich kann meinen Lebensunterhalt damit nicht finanzieren, aber ich habe zumindest gelernt, was man alles machen kann, beziehungsweise was man nicht machen kann und nicht machen sollte und kann zumindest ein paar Tipps geben, was alles nicht geht und worauf man achten sollte, um die Sachen möglichst erfolgreich da einzustellen.
Super. Also bevor jetzt wieder Beschwerden über die Audioqualität kommen, das liegt gerade an Marians Seite. Also du wirst immer so leise, laut, leise, laut.
Ich glaube, das ist irgendwie ein Skype, der regelt irgendwie ständig was nach.
Ja, der will dich, glaube ich, lauter machen und dann macht er dich wieder leise. Aber ich glaube, das kann man noch ganz gut verstehen.
Also ich kann dich hier ganz gut verstehen. Hallo Marian, Chris ist auch hier. Ja, dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los und ich stelle mal die erste Frage von Uli. Mhm. Und zwar ist die erste Frage gewesen, was spricht irgendwas dagegen, seinen Stock, also seine Stockfotos parallel bei verschiedenen Agenturen anzubieten? Kannst du also eine Seite auf iStockfoto geben und einen Teil irgendwie oder das gleiche Zeug nochmal woanders reinstellen?
Ja, also das ist durchaus was man empfehlen kann oder was ich auch empfehlen würde, dass man einfach mal ausprobiert. Jetzt regelt er wieder, das ist irgendwie doof. dass man einfach mal ausprobiert, was gut geht. Und man muss natürlich darauf achten, es gibt Stockagenturen, also gerade bei diesen Microstock-Sachen, wo man mehr bezahlt bekommt, wenn man die Sachen exklusiv ausliefert. Also wenn man sagt, ich mache das nur für diese eine Agentur und mache die Sachen woanders nicht hin, also lade sie woanders nicht hoch, dann kriegt man da ein bisschen mehr dafür bezahlt. Das muss man dann aber entscheiden und das kann man eventuell auch für später noch sich überlegen. Also wenn man jetzt sagt, ich biete jetzt erstmal überall an und da, wo es halt eben gut läuft, dann kann ich dann sagen, dann biete ich halt eben folgende Bilder oder alle Bilder, die ich danach mache, dann eben exklusiv nur für diesen an und beliefere halt die anderen Agenturen nicht mehr mit meinen Fotos. Also das kann man durchaus machen und das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden.
Der Robert hatte auch darauf geantwortet, hier per E-Mail, und er sagt auch, nö, da spricht eigentlich relativ wenig dagegen, solange die Agenturen keine Exklusivität verlangen. Also es gibt auch welche, die das eben haben wollen.
Richtig, es gibt wohl auch welche, da muss man das, aber da muss man halt eben schauen. Also ich bin jetzt so mehr so bei diesen Microstocks zugange, also dass ich eben da diese kleinen Stockagenturen nehme, wo man eben nur 25 Cent oder sowas für ein Bild bekommt oder 50 Cent. Das ist natürlich bei den Agenturen, die jetzt da irgendwie im Euro-Bereich, also 10, 20 Euro für ein Bild bezahlen, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders.
Mhm. Ja, dann fragt der Uli weiter, sollte man denn möglichst viele Fotos anbieten oder kann man nicht einfach mit wenigen beginnen und die Anzahl dann sukzessive erhöhen? Sprich, ist es nicht eine super Sache, erstmal nebenberuflich zu beginnen und dann die eigenen Chancen an sich zu testen?
Ja, das auf jeden Fall. Also so habe ich es eigentlich auch gemacht. Ich hatte erstmal so ein paar Fotos gehabt. Das waren natürlich jetzt erstmal so die Bilder, die ich sowieso gemacht habe, so von meinen, was war ich, Bienlein und Blümlein, die ich so draußen fotografiert habe. Wobei ich dann feststellen musste, dass die Sachen sich eigentlich nicht so gut verkaufen, weil eben ganz viele Leute sowas anbieten. Und bin dann nachher irgendwann umgestiegen, habe dann halt irgendwelche Gegenstände fotografiert, was weiß ich, irgendwie ein Büro, Locher oder sonst irgendwas oder irgendwie eine Wasserflasche oder sonst irgendein Kram. Und habe dann eben damit experimentiert oder Frucht oder Obst oder so. Und das kann man natürlich machen. Und es ist vor allen Dingen auch sinnvoll, die Sachen nicht immer im großen Stil hochzuladen, denn es gibt einige von diesen Microstock-Agenturen, die haben ein sogenanntes Subscription-Modell. Das heißt, die Designer, die da die Bilder einkaufen, die haben so eine Art Flatrate. Das heißt, die zahlen im Monat, weiß nicht, irgendwie 30 Euro oder 30 Dollar oder sowas in dem Bereich und können sich dann über einen Monat verteilt so und so viele Bilder runterladen. Mhm. Und die gucken in der Regel immer dann, was gibt's so Neues. Also das heißt, die suchen gar nicht mal nach Suchbegriffen, dass sie jetzt sagen, ich möchte jetzt gerne einen Apfel haben oder eine Birne oder was weiß ich, sondern die gucken einfach, was haben die Leute da so hochgeladen und ziehen sich dann halt die Sachen, die sie interessant finden, runter, weil sie ja sowieso eben diese Flatrate haben und dann kriegt man halt eben so einen Anteil davon. Das ist dann meistens noch ein bisschen weniger, als man sonst kriegen würde für die Fotos. Also das sind keine 25 Cent mehr, sondern nur 5 Cent für das Foto, aber das kann man dann auch noch mitnehmen. Und da ist es natürlich günstiger, weil man eben relativ oft verschiedene Motive einfach hochlädt, über den Zeitraum verteilt.
Ah, also, okay.
Meine Wasserflasche dann eben einmal im Monat immer eine neue Version von dieser Wasserflasche vielleicht immer dieselbe, aber dann irgendwie was anderes oder was anderes dazu, andere Beleuchtung oder mit einem anderen Thema oder mit einem anderen Accessoire noch dazu. Dann hat man eben dieses Thema Wasserflasche oder Erfrischung oder sowas halt immer wieder mit drin und dann kommt es halt immer wieder hoch bei den Leuten.
Das ist ein guter Tipp, ja. Okay. Ja, der Robert schreibt hier auch mehr, man kann ruhig mit wenigen Fotos beginnen, aber man verdient dann eben auch entsprechend weniger.
Das kommt dann auch noch dazu.
Ja, Chris, die nächste Frage?
Ja, das ist natürlich auch hochinteressant. Hast du dich denn auf ein bestimmtes Genre spezialisiert? Sollte man das tun? Also eben nur Bienchen und Blümchen? Oder ist es eigentlich wurscht, was man anbietet?
Oh, jetzt hast du aber eben gestottert. Den letzten Teil vom Satz habe ich nicht verstanden.
Ja, also die Frage war, ob man sich auf ein bestimmtes Genre festlegen sollte oder ob es eigentlich egal ist, was man anbietet.
Ja, das ist auch je nach Geschmack des Einzelnen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich kann halt eben nur Insekten oder nur Nahaufnahmen, Makro oder sowas, dann ist es natürlich sinnvoll, das zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kein Sportfotograf bin, dann würde ich natürlich nicht irgendwo hingehen und versuchen, Sportfotos zu machen. Ich mache zum Beispiel gerne Makrosachen. Das muss ja nicht immer Natur sein. Das kann halt auch im Studio irgendwas sein, kleine Objekte oder irgend sowas. Also wie gesagt, Büromaterial oder was man halt eben so braucht. Dann kann man sich da auch spezialisieren. Ist natürlich immer gut, wenn man mehrere Sachen im Angebot hat, weil je nachdem, was die Leute so haben wollen, muss man halt immer mal andere Sachen anbieten. Also das heißt immer nur die Büroklammer, das läuft sich irgendwann tot. Also das geht dann irgendwann nicht.
Ja, also das ist dann quasi, wie der Robert letztes Mal schon den Tipp gegeben hatte, dass man vielleicht saisonal ein paar Sachen macht. Jetzt im Augenblick werden halt ja wahrscheinlich schon nicht mehr die Weihnachtsbilder, sondern jetzt werden schon die Osterbilder gesucht. Also dass man sich immer ein bisschen so anpasst.
Genau, also nach Saison ist es sehr gut. Ein kleiner Tipp dazu vielleicht, einfach sich mal auf die Ebene des Designers begeben und mal so tun, als wenn man selber Fotos suchen würde. Dann kann man also ganz gut als würde ich jetzt selbst eine Webseite gestalten, also ich selber mache das jetzt auch nicht, ich bin mehr so der Programmierer, also bin da immer nicht so ganz so optisch fit in der Sache, ich kann zwar fotografieren, aber so mit der Gestaltung nicht, aber jetzt, wenn man mal überlegt, ich würde jetzt eine Webseite machen wollen für einen Kunden oder sowas, kann man sich ja irgendwas ausdenken, was würde der dann gerne auf der Seite haben, und dann einfach mal suchen in diesen Suchmaschinen von diesen Webagenturen, von diesen Stockagenturen. Und einfach auch mal gucken, was ist populär. Also man kann ja auch meistens dann gucken bei den Suchergebnissen, welche Bilder werden wie oft heruntergeladen und was lohnt sich. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Bild, das ist in den letzten 2 Jahren 20 Mal heruntergeladen worden, dann würde ich das nicht unbedingt auch noch fotografieren wollen. Wenn ich ein Thema habe, was meinetwegen schon 2000 Mal im letzten Monat heruntergeladen worden ist, dann sage ich, ach, das muss ein Thema sein, das kann man auch anbieten und dann kann man das auch mal so ähnlich fotografieren. Man sollte natürlich nicht kopieren 1:1, aber ich kann sagen, wenn das als Thema ankommt, dann mache ich da auch mal Fotos zu dem Thema, die dann passen. Ne?
Ja, der Robert schreibt dazu hier noch, Ja, die Motive müssen schon verkäuflich sein, also das deckt sich mit dir. Und er schreibt hier, wer sich auf Rosen- oder Sonnenuntergänge spezialisiert, der wird es schwer haben. Wer sich auf Rechenzentren oder lustige Tierfotos spezialisiert, hat mehr Chancen. Also das sind auch nochmal Ideen, die man machen kann. Ja, und dann war noch eine Frage, ich glaube, die kam auch vom Uli. Er sagt, macht man sich denn bei den Kunden oder den Agenturen einen Namen? Also kaufen die dann auch wirklich gezielt nach Fotos eines Fotografen? Oder wird rein nach Motiv und Umsetzung verkauft? Du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt einmal so Flatrates, da gucken die halt wahrscheinlich generell. Oder ist dir schon aufgefallen, dass jetzt Leute direkt nach Marian Hedesheimer gucken?
Nee, also das könnte ich jetzt nicht sagen, aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich eben diese Microstock-Sachen mache und da wird wahrscheinlich eher weniger geschaut. Da guckt man eben eher wie bei Google in der Suchmaschine und gibt halt einen Begriff ein und dann schaut man halt, was für Bilder werden da angeboten und sucht die dann halt eben oder guckt halt eben, was gibt es Neues und schaut dann. Mhm. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man jetzt das beruflich macht oder wenn man jetzt hauptsächlich Fotografie macht, dass man sich dann bekannt macht in den typischen Social-Web-Dingen wie zum Beispiel Facebook, LinkedIn, über Twitter, dass man dann eben auch mal Fotos twittert, die man gemacht hat, die man vielleicht öffentlich irgendwo rausstellt, dass die Leute einen auch mal sehen, dass die irgendwo sehen, der kann, was weiß ich, der kann Insekten oder der kann, was weiß ich, Sportfotos oder sonst irgendwas. Und wenn man natürlich solche Sachen dann einfach frei rausgibt, einfach mal sagt, ich stelle dir auch mal einen Blog oder so und twittere drüber und mache in Facebook irgendwas, dann hat man irgendwann auch einen Namen und dann werden die Leute auch in den Agenturen, da macht man natürlich die Links zu den Stockagenturen, bei denen man drin ist, macht man natürlich damit rein in die Seiten und dann kann man natürlich auch da die Leute dann entsprechend hinlocken.
Das ist natürlich auch gut. Selbstmarketing, Sichtbarkeit, Networking spielt alles mit rein. Also einfach sich zeigen. Ja, und der Robert hat dazu noch geschrieben, ja, meist wird nur nach Motiv gekauft, also ähnlich wie bei dir. Aber er schreibt, bei Fotografen, die tausende Bilder anbieten, da gibt's oft Kunden, die auf mehr Bilder vom Fotografen klicken und dann eben passende Fotos dazu kaufen. Also gibt's kein nur so oder nur so. Genau. Sag mal, fotografierst du auch Menschen?
Weniger, einfach deswegen, also einmal, weil ich relativ wenig Gelegenheit dazu habe, ich bin auch zu schüchtern, um die Leute anzusprechen, zu sagen, ja, darf ich mal oder kann ich mal, und dann ist es auch einfach zu umständlich mit diesem ganzen Rechte-Kram, weil...
Ja, da haben wir nämlich eine Frage dazu. Das heißt, da hast du weniger Erfahrung mit, ja?
Also ich weiß nur, dass es sehr umständlich ist, weil diese Stockagenturen wollen alle ein Model-Release haben.
Na klar.
Und da die meistens ja amerikanische Unternehmen sind, muss man die dann also auch auf Englisch ausfüllen. Das heißt, du musst dann dem Model irgendeinen englischen Schrieb unter die Nase halten und sag, unterschreib mal, du verstehst zwar nicht, was da steht, aber unterschreib mal, das brauche ich.
Mädel, ich mach dich zum Star. Hier musst du unterschreiben.
Genau. Ja. Und es ist auch, also ich kenne es jetzt zum Beispiel von Audiostock, weil ich also auch schon mal geguckt habe, man kann ja auch bei einigen Agenturen eben auch Sound hochladen, also selbstkomponierte Musik. Und da ist es sogar noch strenger, da muss man dann sogar noch ein Witness angeben, also einen Zeugen, der bezeugen kann, dass man, wenn man sagt, ich habe das selber gemacht, selber komponiert, der dann auch bezeugen kann, dass das auch wirklich stimmt, dass ich das selbst bezeugt habe. Oha. Das wird wahrscheinlich irgendwann bei den Model-Releases, also da habe ich es jetzt selbst noch nicht gesehen, aber das kann dann natürlich auch noch passieren, dass man dann also irgendwo in rechtliche Bedrängnis kommt, dass man dann auch noch mit einem Zeugen dann antreten muss und dann sagen muss, ich habe wirklich das Model selber fotografiert und sowas. Also das ist einfach zu umständlich. Also das würde ich nicht machen, zumal die Gewinnspannen oder was man da verdienen kann, eigentlich das nicht rechtfertigen. Also das würde mir zu viel Aufwand sein jetzt dafür.
Ja. Der Robert, der macht relativ viel mit Models und da hatte der Tom nämlich gefragt, wie er das mit dem rechtlichen Teil macht, ob man jetzt den Models da einfach einen Vertrag in die Hand drückt, den die dann unterschreiben sollen und wenn ja, wie der denn aussieht und wie lang der ist und wie man das macht und ja, ist halt immer irgendwie ein bisschen blöd mit diesem Unterschreiben. Und da hat der Robert hier geschrieben, ja, er macht auf alle Fälle mit jedem Model einen schriftlichen Vertrag, ist auch ganz, ganz wichtig. Und er schreibt, er hat einen Mustervertrag auf seinem Blog, also wir haben in der letzten Folge seinen Blog verlinkt, also schaut da einfach mal rein und sucht mal unter Models gesucht. Und da können dann auch die Models vorher in Ruhe durchlesen und dann Fragen dazu stellen. Also er gibt denen das schon im Vorfeld und sagt, pass auf, das und das haben wir vor, so und so sieht der Vertrag aus. lies das mal ganz entspannt durch und wenn du damit einverstanden bist und keine Fragen mehr sind, dann legen wir los.
Mhm, genau.
Ja, Chris, hast du noch Fragen?
Ja. Zur Stockfotografie? Nö, bis jetzt nicht.
Genau, also wir hatten ja auch noch von Matthias die Frage, wie denn das ist, wenn man jetzt wenig gute Bilder hat und erstmal irgendwie anfangen möchte, um ein paar Euro zu verdienen. Marian, das ist ja eigentlich das, was du tust, also Stichwort genau, Microstock.
Richtig. Ganz richtig. Vor allen Dingen, auf was man halt eben achten muss, diese Sachen werden ja dann auch bewertet. Das heißt, wenn ich also Sachen hochlade, dann werden die ja nicht gleich öffentlich gestellt, sondern das ist je nach Agentur auch so ein bisschen unterschiedlich. Also bei iStock-Foto war es also ganz schwierig. Da habe ich, glaube ich, nur 2 Bilder durchbekommen von meinen vielen, okay, die ich hochgeladen habe. Die sind also sehr mäkelig. Und dann kriegt man halt auch immer gleich dann Feedback. Also da war es zum Beispiel so, da muss man erstmal 2 Bilder hochladen, die sie dann bewerten, dass man überhaupt aufgenommen wird in die Datenbank. Mhm. Dann kann man die Bilder, wenn man aufgenommen ist, kann man die dann hochladen. Dann sind das wieder andere Leute, die dann bewerten, ob das auch wirklich veröffentlicht wird. Und die 3 Bilder, die ich da hochgeladen hatte, die wurden dann wieder abgelehnt. Also das war irgendwie ganz komisch. Aber man kriegt vor allen Dingen sehr viel Feedback. Also zum Beispiel kriegt man immer gesagt, wo zum Beispiel noch zu viel Rauschen drin ist oder wo irgendwie Komposition nicht passt oder sowas. Also die bewerten das zum Teil auch wirklich nach Gesichtspunkten. Wie ist es ordentlich komponiert? Ist da irgendwie... ist da noch zu viel Rauschen im Hintergrund drin und so. Und auf diese Weise kann man natürlich auch so ein bisschen sich selbst verbessern. Mhm. Also ist auch jetzt, wenn man jetzt nicht, sagen wir mal, davon leben will und sagt, ich will da jetzt ein Vermögen mit verdienen, ist es zum Beispiel ein Weg, einfach zu sagen, ich will mal gucken, ob meine Bilder gut genug sind oder ob ich sie so gut machen kann, dass sie wirklich mal angeboten werden in so einer Stockagentur. Ist ja dann auch schon mal was. Also für jemanden persönlich. Fall, ja. Dass man sagt, ach guck mal, ich kann das auch im Internet verkaufen, wenn ich will, wenn ich das jetzt weitermachen würde. Zumindest wird es angenommen. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Also da muss man halt drauf achten. Und das ist auch immer je nach Agentur verschieden. Die einen gucken auch so ein bisschen auf Copyright-Sachen. Also wenn da noch irgendwo so ein halbes Stück vom Logo noch zu sehen ist, was man nicht richtig wegretuschiert hat, dann wird es dann auch abgelehnt. Dann kann man es noch mal einreichen. Also da sind die manchmal schon sehr genau. Das ist eigentlich auch gut so. Und es ist natürlich dann auch erstmal viel Arbeit. Das heißt, man muss sich erstmal mit diesen ganzen Interfaces vertraut machen. Wo trägt man diese Suchbegriffe ein, diese Tags? Wie bequem ist das, die einzutragen für so eine ganze Serie zum Beispiel? Bei einigen ist es bequem, da klickt man einfach mehrere Bilder an und sagt, die kriegen jetzt alle diese Tags und alle diese Beschreibungen.
Geht das denn über eine Software von denen oder alles online?
Nee, das geht bisher alles online. Also ich habe das bisher immer nur gesehen, alles online. Es gibt wohl auch welche, die das...
Erzähl doch mal kurz, wo du bist. Machen wir doch mal einen kleinen Plug für dich. Bei welchen Agenturen finde ich dich denn?
Also bei Shutterstock bin ich zum Beispiel. Da habe ich auch schon 12,50 € oder 12,50 Dollar verdient über ein Jahr hinweg.
Das ist auch mal eine schöne Zahl.
Ist auch mal schön
zu sehen. Kannst du dich ja selbstständig machen damit.
Ja, genau. Also irgendwann, mein Ziel war ja eigentlich, dass ich meine Kamera irgendwann mal damit praktisch finanziert kriege. Ist auch nur eine Point-and-Shoot. Also kann man auch vielleicht sagen, man muss nicht unbedingt eine Spiegelreflex haben, wenn man damit anfangen will. Also es reicht tatsächlich auch eine Kompaktkamera, wenn man das Rauschen irgendwie rauskriegt. Das war das größte Problem. Ich muss immer mit der Software nachgehen, also eine spezielle Software drüber laufen lassen, die das Rauschen noch rausnimmt. Also selbst bei Bildern im Tageslicht da sagen die immer noch, es ist noch zu viel Rauschen drin, obwohl man das normal nicht sieht. Aber die wollen ja auch immer große Bilder haben. Das heißt, man muss auch darauf achten, dass man genügend Zeit mitbringt, weil wenn ich mal so einen Satz mit Fotos, so 20 Fotos hochlade, dann ist der schon mal einen halben Tag mit am Basteln. Und vor allen Dingen, wenn man es auf mehreren Seiten hochladen will, dann bastelt der da eben einen ganzen Tag dran und dann hat man eben erstmal Spaß, dann kann man nicht mehr an den Computer, weil dann eben das Internet belegt ist. Da muss man natürlich immer mit einberechnen.
Okay, also
aber
die meisten arbeiten. Shutterstock, wo bist du noch?
Ja, das andere ist noch Stock Expert, das ist von Jupiter Images.
Okay.
So ein Ding, da habe ich auch 5 Dollar momentan stehen.
Hui.
Dann gibt's noch. Ja, das Dumme ist ja auch noch, die werden auch nicht gleich ausbezahlt. Man muss ja immer ein gewisses Mindestmaß erreichen. Ich glaube, irgendwie so 20 Dollar oder 30 Dollar, damit das ausgezahlt wird. Dann gibt es CanStock-Foto. Das ist also auch so eine kleine Stock-Library. Mhm. Dann bin ich, das ist sogar ein deutscher, das ist Panther Media. Das ist eine deutsche Agentur. Mhm. auch ein paar Fotos drin. Dann gibt es bigstockphoto.com. Oh, da habe ich auch $6, muss ich mal gucken. Also wenn man das alles zusammenzählt, dann kriegt man schon bis, dann kommt wahrscheinlich schon die Kamera raus für 100 Euro, die ich mal gekauft habe.
Ja, super.
Aber das ist natürlich schwierig. Dann gibt es 123RF, das ist 123 Royalty Free. Da komme ich irgendwie gar nicht rein in meine Sache, wie viel ich verdient habe. Dann habe ich noch ImageCatalog, imagecatalog.com. Ist now closed. Oh, das ist interessant. Die haben gerade zugemacht, das heißt, das kannst du schon mal vergessen.
Ist ja irre, da bist du jetzt ja in zig Microstock-Seiten.
Dreamstime ist auch ganz interessant, die sind aber sehr makelig, das heißt, da muss man wirklich gut sein. Ich glaube, da habe ich nur zwei oder drei Fotos auch drin. Die sind sehr anspruchsvoll, aber ich glaube, die zahlen auch ein bisschen mehr, also da kriegt man ein bisschen mehr.
Okay, also ich denke, wir brechen mal ab, weil der Chris hat noch eine Deadline heute. Ich find's super. Erstmal danke für die tollen Antworten und mal so für den Überblick, weil du bist ja quasi auf dem anderen Ende. Der Robert macht das sehr professionell, lebt davon. Du steigst da quasi gerade so ein bisschen rein. Finde ich klasse. Also, und an euch da draußen, wenn ihr noch Fragen habt zur Stockfotografie, jetzt haben wir zwei Ansprechpartner, so am oberen und am Einsteiger-Level. Genau. Ohne das jetzt abwerten zu meinen. Man muss ja immer irgendwo mit anfangen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt und wir geben das weiter und holen euch einfach in den nächsten Shows nochmal rein, wenn da Fragen gekommen sind, okay?
Genau. Aber.
Alles klar. Mensch, Marian, dann mach's gut. Schönen Abend noch.
Ja. Dir auch und noch viel Mal. Erfolg mit der Aufnahme. Ja,
alles klar.
Danke, okay, tschüss.
Dann, tschüss.
Ja, geil.
Ja, dann geht's jetzt weiter mit der Fotobörse Darmstadt. Die Moni und ich, wir waren ja am Wochenende in Darmstadt und haben uns das mal angeschaut. Das ist die Fotobörse ist die anscheinend Deutschlands größte Fotobörse. Also es ist ein riesengroßer, auf zwei Stockwerken, in irgendeiner Unimensa findet das statt und da kommen Aussteller und Teilnehmer aus nicht nur Deutschland, sondern sogar weiter weg. Also da wird gebraucht Equipment angeboten von einer neuen digitalen Spiegelreflex, aber hauptsächlich Analog-Equipment bis runter zu den alten zweiäugigen, also die Twin-Reflex-Geschichten, die Rolleiflexen und solche Sachen.
Cool.
Ja, Mittelformat, Großformat, Kleinbild, also wirklich, ich habe noch nie so viele Kameras, auch gebrauchte Kameras auf einem Haufen gesehen.
Und du warst mit Tilapé da, habe ich das richtig?
Tilapé ist dort.
Ach, die ist dort, okay.
Die ist dort, die haben wir besucht.
Aha.
Und haben uns auch gleich reihenweise Tipps abgeholt. Das ging dann so weit, dass Tillas Micha mit uns losgezogen ist über die Börse mit Moni und mir, weil wir gesagt haben, so, wir müssen jetzt eigentlich, wenn wir hier sind, müssen wir eigentlich auch zuschlagen.
Na klar.
Weil, ja, es ist einfach...
Ich kenne das so, wenn man auf dem Flohmarkt ist, dann muss man auch, irgendwas muss man mitnehmen.
Richtig, und wenn man dort schon mal Leute hat, die sich richtig gut auskennen, und das tun die, dann kann man auch nicht zu viel falsch machen, wenn man sich was kauft. Und ja, einer, sowohl Moni und als auch ich haben zugeschlagen. und es ist mittelformatig geworden.
Oh.
Und es ist analog geworden, was auch unglaublich gut Hand in Hand geht mit dem Analog-Workshop, den wir anbieten wollen. Und das darüber aber in einer anderen Folge mehr. Nur so zur Vorbereitung und um überhaupt wieder in das Thema reinzukommen. Sowohl Moni und als ich kommen ja aus der Analogfotografie. Und haben ja...
Kommen wir nicht alle aus der analogen Fotografie?
Oh, ich habe auf der Börse einige Leute gesehen, die haben noch nie eine analoge Kamera in der Hand gehabt.
Stimmt, wir hatten ja mal das Thema, ne? Wer kommt von analog nach digital? Und da sind ja einige von digital zu analog gegangen dann.
Ne? Richtig. Ja, und jetzt habe ich natürlich analog die Spiegelreflexgeschichte, Kleinbild, schon über viele, viele, viele Jahre gemacht. Und dann dachte ich so, jetzt machst du mal einen Schritt nach oben und guckst dich mal im Mittelformat um. Also wir reden hier von Mittelformat 6 Zentimeter breit, die 120er Rollfilme. Und die Länge des Bildes, zwischen 4,5 und 17 Zentimetern, je nachdem, was man fotografieren möchte und mit was für einer Kamera. Also es gibt da durchaus Panoramakameras, die ziehen ein Viertel Film durch pro Bild.
Wow.
Ja, und dabei ist es, und dann liefen wir da so über diese Börse und dann gab so diese ganz klassische Situation, du läufst und dein Kopf bleibt irgendwie hängen und dreht sich so nach hinten, während du geradeaus weiterläufst. Und also dieses Döng, was ist das denn? Ja, und da stand sie, diese hier. Das ist eine Mamiya M645. Das ist einer der Klassiker aus dem Mittelformatbereich. Also ist so ein Würfelchen mit dem Objektiv vorne dran. Oben Schachtsucher drauf, noch ein zweiter Sucher dazu, so ein Prismensucher. Kann man, also es ist ja komplett modular, das Zeug. Du kannst eine Suche unternehmen, kannst einen anderen drauf machen. Hinten das Rückteil, also in diesem Fall ist eine Klappe mit so einer Ladegeschichte für die Rollen. Dann hast du an der Seite eben die Kurbel, damit wird gespannt. Auslöser, also dieser Spiegelschlag.
Ein geiles Geräusch.
Kannst aber den Spiegel auch vorher schon hochklappen, also es geht auch.
Ja.
Mehrfachbelichtungen, naja, was man halt so braucht. Belichtungszeiten bis zum 500stel runter, reicht auch für die meisten Fälle aus. Und dann natürlich so ein Schachtsucher, das hat schon was, wenn du so direkt auf die Mattscheibe schaust.
Hast du denn schon einen Film dafür?
Ich habe mehrere dort mitgenommen und den ersten schon voll. Jetzt bin ich gerade am Umschauen. Der Laden, bei dem ich es hätte entwickelt bekommen können, der ist in Tübingen leider nicht mehr ansässig. Jetzt muss ich einen anderen finden. Wobei du normale Rollfilme, die auch mit den üblichen Entwicklungsprozessen gehandhabt werden, also diese C41-Prozess zum Beispiel, die kannst du auch ganz einfach im Drogeriemarkt abgeben. In eine Tüte tun, draufschreiben, bitte mit folgendem Prozess entwickeln.
Ah und, ja, okay.
Das heißt, die Negative zurück.
Das heißt, die Labore kriegen das eingespannt und ziehen das einfach mit durch.
Und dann kriegst du die Negative zurück und einer der Ansätze heute, den ich jetzt wahrscheinlich mir auch mal da ein bisschen ausgucken will, ich kann ja nicht ganz ohne digital, weißt du, ist dann das nennt man da den Hybridansatz. Also du fotografierst analog, entwickelst die Negative und scannst dann und machst ab dem Punkt digital weiter.
Ja, warum auch nicht?
Ja, dazu hatten wir ja die Tila P. schon mal hier auf der Show.
Genau.
Und
die Sendung hieß, glaube ich, auch mit Hybridantrieb oder so ähnlich.
Das kann gut sein, ja. Und dieser Workshop wird auch in Zusammenarbeit mit ihr und mit Micha stattfinden.
Aha, sehr gut.
Die sind Spezialisten auf dem Gebiet.
Na, da bin ich gespannt, was ihr da ausbaldowert.
Sind auch unter anderem die größten Anbieter in Deutschland, soviel ich weiß, was Analogfilme und Zubehör für Kameras und Entwicklungsgeschichten und sonst was angeht. Also das ist ein Match made in heaven, wie man so schön sagt.
Match made in heaven.
Jemand Besseres hätten wir uns nicht aussuchen können dafür. Oder sie haben sie uns ausgesucht. Ich weiß nicht, wer da wen ausgesucht hat, aber es passt auf jeden Fall.
Na, super.
Ja, die Moni hat sich eine Yashica Mat gekauft. Das ist so eine zweiäugige. Also du schaust oben über einen Spiegel auf eine Mattscheibe durch ein Objektiv und das Bild wird über ein anderes Objektiv gemacht. Die ist wesentlich leiser, hat keinen Spiegel, der klappt, sondern der bleibt so, wie er ist. Das heißt, du kannst... Also hier mit der Mamiya, da muss ich schon aufpassen. Die hat schon richtig Kalunk. Also wenn man da längere Belichtungszeiten macht, dann sollte man den Spiegel vorher tunlichst nach oben klappen.
Die hat Kalunk.
Ja, hat sie.
Sehr schön.
Ja, apropos Workshops, die sind jetzt zumindest teilweise schon online. Auf happyshooting.de/workshop einfach mal schauen. Wir sind jetzt hart am Arbeiten, die restlichen Workshops, die noch fehlen, auch noch online zu stellen für die Buchung.
Wir machen Druck.
Ja, ja, sollte jetzt dann in den nächsten Tagen alles passieren, aber schaut einfach mal hin, happyshooting.de/.
Genau. Also wir schalten sie jetzt peu à peu frei, so wie wir halt die Informationen auch kriegen, dass wir kalkulieren können.
Übrigens, der Analog-Workshop, der wird auf Kleinbild basieren. Also da muss keine Mittelformatkamera her.
Nee, also nur Großformat.
Richtig, Fachkameras und davon richtig. Nee, es ist wirklich eine analoge Spiegelreflexkamera, die hat man vielleicht noch zu Hause oder kriegt sie auch für richtig wenig Geld.
Oh, die sind billig.
Eben, du kriegst
richtig die geile Kameras, die kriegst du echt hinterhergeschmissen mit Objektiv. Richtig.
Und deshalb wollen wir das auch ganz bewusst so machen, dieser Analog-Workshop, der soll wirklich nur mit dem analogen Kleinbild.
Ich frage mich immer, warum eine 5D Mark II so teuer ist, irgendwie 2000 Euro, nur für so einen beschissenen Sensor.
Weißt du, warum die so teuer ist?
Nee.
Weil die Leute so viel Geld bezahlen.
Na gut, die macht noch Video, aber die alte war ja auch mal so teuer, macht kein Video. Ja genau, weil die Leute so viel bezahlen, ja.
Wenn du den Film schnell genug durchziehst, macht die auch Video.
Ja, genau. Gab's extra die Batteriegriffe, die dann schneller transportiert haben und so. Mit Motor drin und so. Ja. Apropos Motor drinne. Flugzeuge haben auch einen Motor drinne. Wie auch immer.
Glückliche Überleitungen.
Der Sammy, der hat nochmal ein Feedback geschickt. Ganz interessante Erfahrung zum Thema Stative im Flugzeug. Das ist, wird schon der Running Gag hier. Ich spiele mal ab.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier kommt jetzt endlich der Audiokommentar von mir. Ich bin der Sammy und hatte ja ursprünglich die Frage gestellt zu dem Stativ und wie ihr das macht, ob ihr das im Flugzeug im Handgepäck mitnehmt oder ob ihr es eben ins Gepäck packt oder vielleicht auch gar keins mitnehmt oder was auch immer. Und da kamen inzwischen auch schon viele interessante, aber eben doch oft auch unterschiedliche Rückmeldungen von auch anderen Hörern. Und ich wollte auch doch nochmal meine Erfahrung mitteilen. Bei mir war es also so, ich hatte parallel zu der Anfrage an euch, die ja ehrlich gesagt auch nicht so rechtzeitig kam. Das war dann irgendwie 4-5 Tage vor Flug. Zwar theoretisch noch rechtzeitig zur nächsten Folge, aber dann eben doch was knapp. Eben auch nochmal bei Japan Airlines war nachgefragt. In dem Fall auch per E-Mail, damit ich auch etwas Schriftliches hatte, um das gegebenenfalls vorzeigen zu können. Ich hatte da auch Kontakt mit einer netten Dame, die auch immer ziemlich schnell geantwortet hat und auch extra am Flughafen nachgefragt hat, zumindest in Frankfurt. Ob das in Tokio auch gefragt worden ist, weiß ich jetzt nicht. Und hat dann rückgemeldet, ja, kein Problem, sie schreibt ins Ticket rein, nimmt das auf als Ausnahme mit den Maßen und so weiter. Und auch der Flughafen hätte grünes Licht gegeben. Soweit so gut, alles eingepackt und dann vor dem Flug entsprechend mit der üblichen Vorlaufzeit da zum Flughafen nach Frankfurt, war auch da relativ problemlos, erstmal beim Check-in mit Gepäckaufgabe und so weiter und habe dann auch für das Stativ so einen Exception-Tag bekommen und einen Fragile-Tag und habe also auch das Okay bekommen, das dann mit ins Flugzeug zu nehmen. An der Sicherheitskontrolle wurde es dann schon etwas haariger. Da wurde ich dann an die Seite gerufen und musste mit so einem Herrn, der da anscheinend nur für sowas zuständig war, in so einen separaten Extraraum gehen, wo das Stativ dann ausgepackt, betrachtet und auf Sprengstoffspuren untersucht wurde. Ja, das war dann doch trotzdem noch recht problemlos, Stativ. Denn zum Glück hatte ich ja keinen Sprengstoff in dem Stativ.
Schwein gehabt.
Und es wurden auch keine Sprengstoffspuren gefunden, obwohl ich das kurz vorher aus England bestellt hatte, wer weiß. Okay, damit durfte ich also dann doch nach ziemlich kurzem Zwischenaufenthalt in diesem kleinen Raum da mit Stativ und dem sonstigen Handgepäck, eben sonstiger Fotoausrüstung, ins Flugzeug und hatte da auch gar keine Probleme in dem Flugzeugmodell. Ich glaube, das war eine 777-300. Da gab es mehr als genug Platz in den Staufächern über den Köpfen, zumindest bei fast allen Plätzen. Ja, soweit so gut. In Tokio dann angekommen und beziehungsweise da in Japan hat es riesen Spaß gemacht, total interessant, kann ich auch durchaus jedem empfehlen, das mal zu machen. Da ist dann bezüglich Fotoausrüstung noch ein Malheur passiert, oder was heißt Malheur? Ich glaube, ich kann nichts dafür, aber das 17-55 Objektiv hat dann irgendwann am drittletzten Tag plötzlich seinen Dienst versagt, als wir in Nikko waren. Aber gut, ich hatte immer noch so ganz alte M42 Objektive bei und eine Kompaktkamera, sodass wir noch ein bisschen da fotografieren konnten. Und bezüglich des eigentlichen Themas des Stativs war es dann so, dass wir dann wieder am Rückflug am Flughafen, in dem Fall dann schon beim Check-in, wo eben auch das Gepäck gewogen wird und so, da Probleme bekommen haben, weil das Stativ eben zu lang wäre und das nur 60 Zentimeter in dem Fall bei denen da möglich und erlaubt wäre. Und das war eben, selbst wenn ich dann das Stativ abschraube, was ich noch gemacht habe, eben immer noch 65 Zentimeter lang, was übrigens kurzer Rückblick in Frankfurt gar kein Problem war, da wurde weder Länge noch Gewicht oder irgendwas überprüft. Gut, es war auch für den Rückflug wieder das gleiche Modell des Flugzeuges. Die haben zwar gesagt, ja, kann ja sein, dass das jetzt auch nicht geht, weil das ein anderes Flugzeugmodell ist, aber dem war sicherlich nicht so, denn das war das gleiche Modell, zumindest stand so auf unseren Unterlagen. Und da war dann also ein bisschen Diskussion mit diesen Damen, bestimmt 10, 15 Minuten, wenn nicht sogar länger, und die haben noch zwischendurch irgendwo angerufen und was weiß ich, was alles unternommen bist, dann letztendlich doch gesagt haben, okay, es geht.
Du fliegst ohne
und
dich.
Und ich darf es doch mitnehmen und habe dann auch wieder einen Fragile-Tag bekommen, wo sie dann handschriftlich noch irgendwas auf Japanisch draufgeschrieben und die Maße und das Gewicht drauf gekritzelt haben. Gut, ja, inzwischen war dann die Zeit auch ein bisschen fortgeschritten und wir mussten noch zur Sicherheitskontrolle, wo eine lange Schlange war. Das war dann schon kurz nach 1 und Boarding hatte eigentlich schon um 13 Uhr begonnen, Abflugzeit sollte 13.30 Uhr sein. Die Schlange war dann recht lang und auch da wurde ich letztlich wieder rausgewunken und musste wieder anfangen mit so einem Sicherheits-Heini da zu diskutieren, der dann auch wieder gesagt hat, nee, das geht nicht und Probleme, was auch immer. Der hat auch wieder irgendwo angerufen und wir hatten halt auch darauf hingewiesen, dass unser Flug eigentlich jetzt geht und wir jetzt nicht mehr viel Zeit haben. Und dann ist er da immerhin zum Telefon gerannt und wieder zurückgerannt und letztendlich ging es dann irgendwie doch. Und wir haben so gerade noch ganz knapp das Flugzeug bekommen, wurden schon ausgerufen. Und ja, ein bisschen stressig und hektisch, aber es hat da eben noch geklappt. Dass es aber geklappt hat, scheint ja nicht immer unbedingt so der Fall zu sein, auch was da zuletzt jetzt, ich glaube, Folge 162 erzählt worden ist. Insofern wäre auch aus meiner Erfahrung jetzt das Fazit für die Zukunft, dass ich eben doch das Stativ entweder zu Hause lasse oder, weil es dann doch für viele Sachen ganz nett ist, das zu haben, gerade in so Großstädten, wo man auch ein bisschen nett Weihnachten fotografieren kann oder in Nikko, Japan beispielsweise, da gibt es auch sehr viele Wasserfälle, dass man dann eben doch das Stativ besser nicht ins Handgepäck, sondern in den Koffer packt. Ja, das wäre so von mir zu dem Thema. Würde mich weiterhin natürlich interessieren, wenn auch andere Hörer da noch ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Und sowieso immer freut es mich, von euch zu hören, und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut, tschüss.
Jo, Sammy, Wahnsinn, was für eine Tortur.
Aber ja, echt, du, also ich sag jetzt mal, wobei Fotozubehör nach Japan fliegen, das ist doch so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. Also das Zeug kommt doch eh daher. Warum gehst du da nicht einfach dort in den Laden und kaufst dir für wenig Geld ein neues Stativ? Also ich meine jetzt
eigentlich nicht so abwegig, ne?
Ja, wirklich nicht. Also ich weiß, dass die Preise dort sind ziemlich sicher günstiger als hier.
Also man muss ja auch nicht das super fetteste Stativ dann kaufen.
Nee, ist natürlich jetzt immer die Frage, was brauchst du oder eben kannst du es in den Koffer tun oder nicht. Also solche Sachen, die etwas kribbelig sind, die würde ich dann halt doch lieber in den Koffer tun. Und es gibt anscheinend immer noch so eine ganze Menge an Willkür. Auch wenn es das gleiche Flugzeugmodell ist, heißt das übrigens nicht, dass es gleich ausgestattet ist. Das ist zumindest bei unterschiedlichen Fluglinien ist das nicht unbedingt gegeben.
Mhm. Naja. Okay. Ja, dann haben wir einen Sponsor.
Wir haben wieder einen Sponsor.
Das heißt, hier kommt jetzt der Werbeteil, denn der hat uns wieder ein neues Spielzeug geschickt. Enjoyyourcamera.com war so freundlich, Happy Shooting zu unterstützen und ja, uns Spielzeug zu geben, was wir für euch testen und ja, in der Regel dann weitergeben, ne?
In diesem Fall tun wir das.
Genau. Und zwar hat mir Enjoyyourcamera.com hat mir geschickt einen Spider-Holster, ein Spider-Kamera-Holster. Ja, und das ist jetzt was ganz Heißes. Spider übrigens mit I geschrieben. Speeder.
Das Ding heißt, also auf der Website Spider Pro System, Spider Holster Belt, Plate Pin, naja, egal.
Genau. Also je nachdem, auf welche Verpackung du guckst, steht da ein bisschen was anderes drauf, glaube ich.
Also Holster,
genau. Eine also Knarre. Du bist ja so der Vertreter, die Kamera mit so einer Handschlaufe zu halten, ne?
Das ist mein Ding normalerweise,
ja. Genau, da gibt's ja verschiedene Lösungen, haben wir schon drüber gesprochen. Ich bin eher so der Typ, der das mit diesem Nackenstrappen macht, ne, mit dem
Neckstrap. Wobei kürzlich beim Fotoshoot hätte ich mir gewünscht, die Kamera auch einfach mal irgendwo hinzuhängen oder um den Hals zu nehmen oder sonst wohin zu tun, weil da waren wir abends draußen, ich habe ein Strobist-Setup gemacht für ein Bandshooting und da hast du zwei Blitze und dann musst du die irgendwie mit den Stativen und dann weiß nicht wohin mit der Kamera und so. Und da hätte ich mir gewünscht, ich hätte irgendeine Möglichkeit gehabt, die Kamera simpel und einfach wegzupacken.
Und da gibt es jetzt was. Genau.
Nein.
Ich kannte das Ding vorher auch nicht. Das ist jetzt nämlich ein Holster. Holster kennt man ja, wo man so eine Knarre reinmacht oder sonstige Geschichten reinmacht. Und so auch dieses Teil. Und jetzt gleich vorweg, das ist nicht ganz billig, wenn man das kauft. Das kostet, glaube ich, über 100 Euro. Ist aber echt massiv. Das ist kein Spielzeug. Das ist keine billige China-Bastelei oder sowas. Auch wenn es da wahrscheinlich herkommt. Aber das Ding ist echt massiv. Das ist hier irgendwie Edelstahl und gehärtetes Aluminium. Dieser Holster, das ist halt ein Stück Metall, ebenso ein kleiner Metallholster. Da ist oben so ein Führungstrichter und eine Führungsschiene drin, wo man was reinsteckt. Das erzähle ich dann gleich. Da gibt es auch so eine halbautomatische Sicherung, die man reinklemmen kann, damit das, was man reingesteckt hat, nicht einfach nach oben wieder rauspurzeln kann. Falls man Kopfstand macht oder so. Keine Ahnung, wofür man das sonst noch braucht. Ja, zumindest kann es einen dann auch keiner mal eben klauen oder so.
Ne? Nö, also wenn ich mir vorstelle, diese Blitze, die ich da aufgebaut habe, da kniet man schon mal hin oder dreht sich und wendet sich, dann soll das schon stabil halten.
Genau, so und diesen Holster, den kannst du jetzt an einen normalen Gürtel machen. Das sollte allerdings ein wirklich stabiler Gürtel sein, dicker Ledergürtel oder sowas, den kannst du da durchziehen. Und dann hast du das Ding eben ja an der Seite hängen zum Beispiel. So, und jetzt ist die Frage, wie kommt da die Kamera rein? Die Kamera kommt da rein, weil zu diesem Set gehört noch eine Platte, eine Bodenplatte, die wird unter die Kamera geschraubt, nämlich in das Stativgewinde. Und das Ding ist auch richtig massiv, Und kann man richtig gut festmachen. Da ist auch, das ist ganz, ganz praktisch, finde ich. Da ist ein, wie nennt das? Imbusschlüssel heißt es nicht, Innensechskant-Winkelschraubendreher, heißt das, glaube ich, korrekt.
Der Imbus dazu.
Der ist da quasi in dieser Bodenplatte mit drin. Also das ist, hat so ein Aufbewahrungsfach für dieses Werkzeug. Da steckt man das rein. Hat man also immer dabei. Machst du fest unter der Kamera. Und das Schöne ist jetzt, dass unten an dieser Platte sind viele weitere Löcher, wo man jetzt seine Schnellwechselplatte für die Stativvorrichtung festschrauben kann. Habe ich hier auch gemacht. Ich habe diesen Mini-Connect einfach dann auf die Bodenplatte wieder festgeschraubt. Ist zwar dann nicht genau in der Mitte von der Kamera, aber das ist ja das Stativgewinde sowieso in den seltensten Fällen. So, und an diese Bodenplatte, da gibt es jetzt halt 1, 2, 3, 4, 5 weitere Gewinde. Wie gesagt, in einem habe ich hier meine Schnellwechselplatte drinne. Und an die anderen kannst du jetzt diesen Spider-Pin festmachen. Wir haben also den Holster, der hängt am Gürtel. Wir haben die Plate, die kommt unter die Kamera. Und wir haben den Pin, der kommt an diese Plate. Und dieser Pin, der sieht aus wie so ein kleiner Kegel. Und dieser Kegel steht dann mit seiner Kugel eben ab von der Kamera. Und der passt genau in den Holster rein. Kann man ganz schwer irgendwie, muss man mal bildlich sehen. Also wir verlinken auch mal die Webseite von Enjoy Your Camera. Da sind Videos, wo man das mal im Einsatz sehen kann. Und das Ganze hört sich so an. Wenn du jetzt dein Holster hast, hier habe ich ihn, und etwas, was ich auch gleich noch erzähle. Und dann klinkt man das ein. Das klingt so. Jetzt sitzt es drin.
Moment mal, das klingt ja fast so schön wie...
Genau.
Das und ist ja richtig aus dem Vollen gedreht.
Ich krieg's jetzt auch nicht raus, weil da ist die Sicherung drin. Die kann ich aber jetzt entweder temporär öffnen, indem ich sie so ein bisschen zur Seite klicke. Dann kann ich sie wieder rausziehen und wieder rein. Zack, wieder drin. Oder ich kann die Sicherung ganz ausschalten, dass ich also einhändig das Ding in den Holster rein und raus wuppen kann. So weit, so gut. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt? Also wie taugt das überhaupt was? Dazu habe ich hier mitgekriegt, das ist, glaube ich, extra. Ich glaube, in dem Set bei Enjoy Your Camera ist es drinne. Das ist nochmal so ein Belt, also nochmal so ein Umhängegürtel, der richtig stabil hier aus, weiß ich nicht, Nylon irgendwas ist, mit Klettverschluss, verstellbar. Also passt auch für größere Bauchumfänge. Kein Problem. Sehr sicher zu verschließen. Und da gibt's an der Seite, wo dann der Holster rangeklippt wird, da gibt's nochmal so eine Nylon und wahrscheinlich ist da Pappe eingearbeitet, so eine, wie soll ich sagen, eine Platte halt, die an der Seite hängt. Und da schlägt dann die Kamera gegen. Also du hast diesen Belt umgehängt, den Holster da reingeklippt und hängst dann die Kamera in den Holster und dann drückt dir jetzt die Kamera nicht an dein Bein oder an deine Hüfte, sondern eben an diesen Belt, an diese Auswuchtung von diesem Belt. Damit ist man also geschützt vor Prellung oder Schürfung oder sowas.
Das so. Kommt ja auf die Kamera an. Aber
und jetzt musst du dir so vorstellen, eine 5D, die hat ja schon ein bisschen Gewicht. Ja. Und da habe ich auch das 24 bis 105L dran, was ja jetzt auch nicht gerade das leichteste ist. Und das damit zu transportieren, ist überhaupt kein Problem. Und ich wollte es nicht wahrhaben, aber es ist so. Weil das Gewicht hast du dann auf der Hüfte liegen. Zwar nur auf der einen Seite, aber dadurch, dass du diesen Gurt wirklich schön stramm um die Hüfte binden kannst und eben nichts direkt auf die Hüfte drückt, sondern die Kamera richtig schön stabile Seitenlage quasi da an dir liegt, merkt man das kaum. Also ich konnte damit ganz normal hier ein bisschen durch die Gegend laufen, ein paar Fotos machen, wieder reinstecken, ist eine super Sache. Der einzige Haken, soll man ja auch nicht verschweigen, jetzt in der kalten Jahreszeit habe ich natürlich eine Jacke um. Und das wird schon ein bisschen eng, weil die Jacke geht ja dann quasi über die Kamera, die du an der Seite hängen hast. Zumindest wenn es so eine halblange Jacke ist oder ein Mantel oder sowas.
Kannst du den Holster außen um die Jacke drum machen?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist dann die Lösung. Also man muss sich dann schon entscheiden, Jacke zumachen, Holster ein bisschen länger verstellen. Wie gesagt, da ist ein Klettverschluss dran. Auch ein ganz sehr, sehr langer. Also fast der ganze Belt ist Klett von außen. Also das Ding reißt auch nicht auf. Ist auch nochmal gesichert extra. Und dann musst du es halt um die Jacke machen. Was richtig cool aussieht, ist, wenn du einen Mantel hast. Dann machst du das Ding unter den Mantel, hast dann den Mantel, klar, der wölbt sich dann ein bisschen raus, je nachdem, wie fett die Kamera ist, aber dann kannst du so richtig Western-Style-like den Mantel so zur Seite schieben, um die Kamera legen und dann ziehen.
Da bricht der Cowboy im Boris durch.
Das ist richtig geil, wirklich. Ja, genau. Also ich finde das Teil echt sagenhaft. Mich stört halt so ein bisschen große Bodenplatte und dieser Pin, also die Kamera ist kann man da nicht mehr gerade hinlegen. Ist
so, dass man noch ans Batteriefach kommt?
Ja, überhaupt kein Problem.
Ja, okay, alles klar. Das ist schon mal ganz wichtig. Und die Speicherkartenslot, den Speicherkartenslot
verdeckt überhaupt auch. Kein Thema. Okay. Das sieht eher aus wie so eine etwas zu groß geratene Schnellwechselplatte.
Aber du kannst ja auch noch eine Schnellwechselplatte unten dazu
drauf. Kannst du noch zusätzlich draufschrauben, genau.
Okay, also habe ich ja hier bei mir auch. Bist dann also nicht entweder oder, sondern du kannst es auch mit Stativ
verwenden. Exakt, das ist der große Vorteil. Also du musst nicht immer das eine oder das andere, sondern es geht einfach beides. Alles klar. Und echt rock solid, also hammerhart.
Ja, also Fotocowboys hin zu enjoyyourcamera.com. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes und es gibt nach wie vor natürlich über unseren Speziallink und einen entsprechenden Code auch noch 5% auf alles, was ihr bei enjoyyourcamera.com bestellt.
So sieht's aus. So. Dann haben wir
einen Kommentar von Marco.
Den spielen wir mal ab.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Marco aus München. Ich möchte einen kurzen Kommentar zu eurer Folge 161 abgeben, speziell zu dem Beitrag, in dem es um die Fotobücher geht. Boris hatte ja bisher nicht das Vergnügen, Fotobücher von Saal digital zu testen.
Leider nicht.
Ich selbst habe schon mehrere Fotobücher von Saal entwickeln lassen und bin von der Qualität überaus begeistert. Zum einen werden die Bücher nicht gedruckt, sondern auf Fotopapier ausbelichtet. Die Fotos werden dann an der Rückseite zusammengeklebt und gebunden. Die Bindung ist eine weitere Spezialität von Saal digital. Hierbei entsteht nämlich kein, wie in klassischen Büchern, Mittelbruch, sondern die Bilder liegen völlig plan da. In dem aufgeschlagenen Buch, zum Beispiel bei A3 quer, hat man somit über die ganze Fläche das Bild, ohne dass die Mitte verschwindet. Auch die Verwendung von Fotopapier gegenüber normalem Papier, auf dem gedruckt wird, hat den Vorteil, dass sich die Seiten viel besser anfassen und umblättern lassen, da sie stärker und stabiler sind. Saal Digital liefert die entwickelten Bücher auch sehr schnell, meist nach 2 bis 3 Werktagen, nachdem die Dateien hochgeladen wurden. Zu den Preisen, soweit ich vergleichen konnte, sind sie nicht viel teurer als normale Fotobücher bzw. Fotobücher in Premium oder professionell Ausführung von den anderen Anbietern. Okay, das in aller Kürze zu meinen Erfahrungen, die ich mit den Fotobüchern von Saal Digital gemacht habe. Euch weiterhin viel Spaß in der Show. 3, 2, 1, Happy Shooting.
Happy Shooting. Schon fertig. Show schon zu Ende. Ja, danke Marco. Klasse Info. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz entscheiden, was wir jetzt machen, weil ich muss nämlich in ein paar Minuten schon weg und die Sendung ist heute ein bisschen länger als geplant.
Ja, wir hatten ein bisschen mehr Stockfotografie heute.
Genau. Also ich würde vorschlagen, dass wir zur Gewinnerermittlung schreiten.
Würde ich sagen. Und die anderen Themen machen wir einfach
nächste Woche. Die anderen Themen nehmen wir einfach nächste Woche mit.
So machen wir's.
Also, die Subraumaufgabe, das hattest du als Aufgabe gestellt. Wir haben 31 Teilnehmer.
Genau. Wollen wir den Holster verlosen oder wollen wir ein schickes Buch verlosen zum Thema Geotagging?
Ha, also ich würde ja sagen, nachdem wir von Enjoy Your Camera diese Hammerpreise zum Weggeben bekommen, würde ich da sagen, ey Leute, da müsst ihr noch eine Woche warten oder noch eine Aufgabe warten. Ich würde das wirklich mal so ein bisschen rausschieben jetzt.
Weil dann könnten wir auch eine passende Aufgabe dazu machen, oder?
Genau, ganz genau. Also so wir haben jetzt die aktuelle Subraumaufgabe, dafür gibt es ein Buch. Dann für die nächste Aufgabe, die Speicheraufgabe, gibt es den Memory Kick.
Genau.
Diesen Image Tank.
Und die nächste Aufgabe, die geben wir dann beim nächsten Mal raus, dafür losen wir dann den Spider.
Da gibt es dann den Holster. Richtig.
Genau.
So.
Außerdem ist das ja nicht ganz uneigennützig, dann kann ich noch ein bisschen damit spielen, nicht wahr?
Richtig. kannst du auf die Ranch gehen und mit angeben.
Ja. Echt wahr, ne? Okay. So also, dann schauen wir mal. Wie viele Bilder haben wir denn?
Lass uns, 31 Qualifizierte.
Ja, achso, sehr schön.
Und heute darfst du wieder anfangen.
Ich habe 23.
Das ging ja schnell. 23. Aha, okay.
Ich muss es kurz aufmachen, jetzt wirst du meine Aussätze haben.
TG Photography.
Wow.
Okay. Und das Bild heißt Subspace. Das gefällt mir.
Das ist ein schönes Bild.
Also das ist mal richtig schön. Das ist, ja.
Was sehen wir denn da?
Das ist völlig abstrakt. Naja, nicht ganz völlig. Also ich kann mir schon, das sieht schon aus wie so eine Deckenlampe in irgendeiner Form. Mhm. Wir sehen, ja, aber es ist eine abstrakte Form. Wir sehen eine dreieckige Form in der Mitte, die ist blau, die hat in der Mitte ein helles Licht, unten drunter ist gelbes Licht und dahinter ist eher grün. Also das ist so eine Summe von Farbklecksen, die sich aber alle so um die Mitte, um dieses helle mittlere Zentrum begibt. Und ja, das ist, Subspace passt da. Das hat irgendwie, das Thema war ja eh ziemlich weit offen, aber das passt ganz gut. Also, ja. Gefällt mir so, wie das geworden ist. Endlich mal jemand, der sich traut, auch mal wirklich so ganz rauszugehen aus dem Üblichen, ja.
Ja, da sieht man also wirklich jetzt kein Motiv mehr in dem eigentlichen Sinne, sondern das Motiv ist eigentlich die Farbe. Und damit halt der Subraum. Wie auch immer er da drauf gekommen ist.
Ja, ich sag mal, die Jungs, die da so, wo kommt Subraum her? Ist das Star Trek?
Star Trek, na klar.
Also die Jungs, die sich Star Trek ausgedacht haben, die haben ja wahrscheinlich auch was geraucht. Also irgendwie, irgendwo muss das ja herkommen. Na, ist so.
Ja, das glaube ich zwar nicht, aber...
Ah, ich weiß es nicht.
Das war schon, ich glaube, die haben auch schon Wissenschaftler gefragt und so. Gut, ob die jetzt was geraucht haben, kann ich jetzt auch nicht beurteilen.
Eben, weißt du, so manche Wissenschaftler, ich will es gar nicht so nahe treten, aber ich kenne da so
ein. Ich finde das aber richtig schön, das Bild. Also ich könnte mir richtig vorstellen, dass man eine ganze Serie in diesem Stil macht, mit verschiedenen Formen und Farben und die quasi so als Galerie an die Wand hängt irgendwie.
So richtig groß oder einmal drei nebeneinander als Triptychon oder so?
Oder sowas, genau. Sehr schön. Also, TG Photography, du hast gewonnen mit deinem Bild Subspace. Schreib mir eine E-Mail an info@happyshooting.de mit dem Titel Gewinner Subspace und dann bekommst du ein Buch Geotagging. Geotagging für Fotos heißt das genau, von Matthias Schwind hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Dankeschön an dieser Stelle.
Jo. Und das ist übrigens auch die E-Mail-Adresse, an die ihr Kommentare schicken könnt. Audiokommentare als MP3 oder wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr Audioboo verwenden und dann das mit dem Tag Knollepolle verlinken. Oder ihr benutzt die Voice Memo ab auf dem iPhone und schickt da was her. Also wie auch immer, es kommt bei uns an und ja, wenn es gut ist, dann kommt es auch in die Show. So.
Genau. So, wie gesagt, die anderen Themen machen wir dann nächstes Mal und auch Twitter-Fragen werde ich jetzt einige raussuchen und für die nächste Show notieren, damit wir da auch fair bleiben.
Ja, denke ich auch. Also sorry, dass es heute etwas abgeknapst ist, aber ich habe einen Termin und da kann ich leider nicht groß.
Genau. Machen wir nächstes Mal. Holen wir alles nach.
Dann wisst ihr schon, worauf ihr euch freuen könnt. Löse ich nochmal das Geräuschrätsel auf. Dann haben wir ja schon.
Haben wir schon, genau. Sag es ruhig nochmal.
Eine Mamiya M645. Die heißt übrigens 645, weil die 6 cm breite und 4,5 cm lange Bilder macht.
Oder? Ah, das ist ja einfallsreich.
Das wusste ich, das war mir auch nicht ganz klar. Ich habe es auch erst irgendwie heute rausgefunden. Siehst du mal, ich muss in dem Bereich einfach noch ein paar Dinge lernen. Analogfotografie.
Ja, dann mach das mal.
Ja, mache ich. Also, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Ganz drei, genau. 3, 2, 1.
1.
Happy Shooting!
Wie kommt denn das hier rüber?
Ja, das kommt nicht so gut. Hast du jetzt bei jedem Mal ein Bild gemacht, oder?
Happy Shooting. Nein, ich habe gerade keinen Film drin.
Serienbild ist schwierig mit dem Ding, oder?
Ah, geht schon irgendwie.
Mal, ich zähl mal. Leg mal los. Achtung. 21, 22.
Moment.
Hallo Boris, hallo Chris.
Hier kannst du hören, ne?
Ja, klingt ein bisschen, als ob ich gerade aus dem Raum gekommen wäre.
Hallo Boris, hallo Chris.
Das ist besser.
Das ist besser. Und dann haben wir noch diesen hier.
Hallo Boris, hallo Chris.
Das klingt auch gut. Die fangen alle gleich an.
Fangen alle gleich an, genau.
Achtung.
21.
Das schaffst du, weil du kannst nämlich den Auslöser gedrückt halten und gleichzeitig aufziehen und dann schießt er sofort, wenn er fertig aufgezogen hat.
Ah, cool.
Also du kriegst so 2 Bilder die Sekunde, wenn du flott bist.
Aber die sind wahrscheinlich alle verwackelt dann.
Ja, mit Sicherheit. Das Schöne ist ja, der Film, das ist ein 120er Rollfilm, der hat mit der Kamera 15 Bilder. Das heißt, du bist nach 7,5 Sekunden durch, wenn du mit 2 Bildern pro Sekunde schießt und musst einen neuen Film einnehmen. Tja.
Ja.
Das nennt man Entschleunigung.
Ja, warum auch nicht? Meine Güte. Ja,
absolut. Also,
wenn es Spaß macht.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com